Die einen sprechen von einem Zollkrieg, die anderen halten es eher für einen Zollzirkus. Man musste sich in den vergangenen Tagen nicht mal besonders anstrengen, um rund um die Zollpolitik der USA etwas die Übersicht zu verlieren. Dem Paukenschlag mit Strafzöllen rund um den Globus folgten einzelne Korrekturen, Abschwächungen und Ankündigungen. Einige Beobachter halten das Ganze für eine Trump'sche Verirrung, andere sagen, es sei innenpolitisch betrachtet sogar ein Geniestreich gewesen. Europa ist also in Aufruhr, aber wie sehen die Menschen in den USA die ganze Zollgeschichte? Bei uns zu diesem Thema ist jetzt unsere USA-Korrespondentin Susanne Heger. Hallo Susanne.
Hallo aus Florida.
Susanne, in Europa gibt es seit Tagen kaum ein anderes Thema als die US-Zölle. Es hagelt Konferenzen, Krisensitzungen, Verlautbarungen, Ankündigungen von Gegenmaßnahmen und vieles mehr. Wie erlebst du das in den USA? Herrscht dort auch Ausnahmezustand oder kümmert das dort gar keinen?
Ja, es ist eine Mischung aus beidem. Also der Ausnahmezustand, der in Europa herrscht, der herrscht hier natürlich gar nicht, weil die meisten Amerikaner verstehen schon, dass es irgendwie doch ungerecht ist, dass wenn die Europäer zu uns hier nach Amerika exportieren, sie ganz geringe Zölle zahlen, während wenn wir Amerika nach Europa exportieren, wir viel höhere Zölle zahlen. Und dann ist sofort das Gefühl, ah, das ist aber ungerecht, das ist gut, dass Trump das ändert. Das ist das eine. Man nimmt das hier eher als positiv auf. Auf der anderen Seite war natürlich die Wirbel an der Börse in der letzten Woche. Das war schon etwas, was die Amerikaner beschäftigt. Man darf nicht vergessen, hier basieren viele Renten und Pensionen auf dem Stockmarket. Ganz einfach. Und die Amerikaner sind viel aktiver dabei. Die beobachten das viel intensiver. Die handeln viel mehr selber, als die Deutschen es tun, die sich ja meistens auf ihre Bank verlassen, beziehungsweise überhaupt gar keine Aktien haben. Und das war schon ein wenig turbulent hier. Aber Trump hat seinen Anhängern oder überhaupt dem amerikanischen Volk gesagt, da müssen wir jetzt durch. Das wird vielleicht ein bisschen hart, aber glaubt mir, es ist das Richtige. Und was dann natürlich auch noch dazu kam, er hat sogar kurz bevor es richtig nach unten ging, hat er Kaufempfehlungen gegeben und hat gesagt, jetzt ist die Zeit, wo ihr kaufen solltet. Und letzten Endes hatte er damit ja auch völlig recht, weil der Markt anschließend wieder nach oben ging. Also Trump hat schon dem Volk mitgeteilt, was passieren wird. Er kündigt an, dass es hart wird. Er kündigt aber auch an, jetzt solltet ihr vielleicht etwas tun. Man empfindet das hier in Amerika als eine Kommunikation mit dem Präsidenten, die es bislang so nicht gab. Und die empfindet man als angenehm. Man fühlt sich, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, mitgenommen.
In den notorisch Trump-kritischen europäischen Medien wird die Zollpolitik ja aber in erster Linie als sehr impulsiver, auch irrationaler Schritt des Präsidenten dargestellt. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist das nicht die Perspektive in den USA selbst.
Nein, also so wird es natürlich dargestellt. Ich meine, ich kann mich nicht erinnern, irgendwann mal irgendwas anderes über Trump aus Europa gehört zu haben als clownesk und irrational und unberechenbar. Ich glaube, Trump spielt mit diesem Image unglaublich gerne. Also ich glaube, es war am Freitag oder Samstag, am Wochenende jedenfalls, gab es ein kurzes Interview in der Air Force One, wo ein Journalist eine Frage gestellt hat, auf die Trump einfach nur antwortete, indem er sagte, du willst mir erklären, wie man verhandelt? Ich glaube, das habe ich in meinem Leben mehr als genug bewiesen, dass ich weiß, wie das geht. Und ich glaube, genau darauf vertraut Amerika. Trump ist ein Geschäftsmann. Trump verhandelt, Trump weiß, wie er verhandelt. Er weiß, was er machen muss. Also wenn er zum Beispiel 5 Millionen will, dann fordert er 200. Und wenn man sich dann auf 10 Millionen einigt, dann reibt er sich die Hände. Und die Leute, die denken, er wollte wirklich 200, die sagen, was für ein Loser, er hat ja nur 10 Millionen bekommen. Aus Trumps Sicht ist es aber der totale Gewinn, weil er hat doppelt so viel bekommen, wie er eigentlich wollte. Und ich glaube, aus dieser Perspektive muss man Trump sehen, muss man auch sehen, was er gerade macht. Und außerdem, was man aus amerikanischer Sicht noch sehen muss, seine eigentlichen Interessen liegen nicht in Europa. Sein eigentliches Interesse liegt in China. Und China ist in mehrfacher Hinsicht zurzeit eine Art Feind, Enemy für die USA. Also da geht es nicht nur um Zölle, da geht es um ganz viele Sachen, mit denen China sich langsam und schleichend in den USA etabliert hat, die dem Präsidenten nicht gefallen und die auch vielen anderen Sicherheitsberatern zum Beispiel nicht gefallen.
Wenn Europa gar nicht so ein Thema ist, dann kriegt man das in den USA gar nicht so richtig mit, dass in Europa so viele Leute jetzt gerade am Rad drehen, also die Medien, berichten die überhaupt darüber, was hier los ist?
Ja doch, das tun sie schon, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das den großen Widerhall bringt. Also es ist einfach nicht so, dass Europa klassisch von Interesse ist. Vor allen Dingen deswegen nicht, weil man hier wirklich sehr viel zurzeit darüber informiert wird, was China eigentlich alles zurzeit in der Hand hat, wie abhängig wir sind. Ein Beispiel. Pete Texas, unser Verteidigungsminister, war gerade am Panama-Kanal und hat anschließend in langen Interviews hier darüber berichtet, wie die Chinesen den Panama-Kanal in ihrer Hand haben. Er hat jetzt gerade für die amerikanische Marine ausgehandelt, dass sie bevorzugt und kostenfrei durch den Panama-Kanal fahren dürfen. Was übrigens eine große Erleichterung ist. Ein Kreuzfahrtschiff zahlt zum Beispiel $500,000 für eine Fahrt durch den Panama-Kanal. Zurück nochmal 500.000. Und dabei hat Pete Texas, der Verteidigungsminister, auch erwähnt, dass die Chinesen beide Häfen mehr oder weniger kontrollieren, bei der Einfahrt und bei der Ausfahrt aus dem Panama-Kanal, und dass sie eine Art Untertunnel gebildet haben, in dem sie messen können, was auf den Schiffen ist, die den Panama-Kanal passieren. Unter anderem auch, was für Waffen, was für militärische Konstruktionen, was für militärische Geräte, was für elektronische Geräte überhaupt da vorhanden sind. Es wurde nochmal daran erinnert an die Spy-Balloons, die hier tagelang, wochenlang über Amerika kreisten, und die Biden-Administration hat damals nichts gemacht. Die hat die zum Teil 5-6 Tage über militärischen Anlagen kreisen lassen, bis sie dann doch abgeschossen wurden. An all das wird zurzeit hier in Amerika erinnert und man sagt, wir müssen China einfach auch mal auf den Topf setzen, und zwar auf allen möglichen Ebenen. Und man kann natürlich nicht nur China in das Visier nehmen, und diese Zölle sind allgemein ungerecht aus amerikanischer Sicht. Darum ist Europa genauso im Visier, aber letzten Endes eher in zweiter Reihe.
Also die Amerikaner interessieren sich jetzt nicht besonders für die europäischen Befindlichkeiten bei dieser Zollfrage. Anders würde es natürlich aussehen, wenn die Amerikaner selbst irgendwelche negativen Effekte spüren. Gibt es das? Gibt es Unternehmen, die jetzt aufstöhnen? Gibt es Menschen, die das auch merken, was Trump jetzt gerade macht?
Ja, das gibt es. Das ist ganz klar. Also ich habe jetzt gerade ein langes Interview mit einer Franchise-Nehmerin einer Kette gesehen, die nennt sich Home Goods. Das ist ein Laden für Einrichtungsgegenstände, Möbel, meistens so Outdoor-Möbel, einzelne Möbel. Also kein klassischer Möbelladen, sondern mehr so ein Mitnehmladen. Und die haben gesagt, dass sie halt fast ausschließlich aus Vietnam, China, asischen Bereichen importieren. Die Importe sind zum Teil vor Monaten gemacht worden, vor Monaten bezahlt worden. Und die stehen jetzt vor der Situation, dass, wenn die Waren ankommen, sie bis zu 150% Zoll darauf zahlen müssen. Das ist natürlich für diese Geschäfte eine quasi untragbare Bürde. Da ist man tatsächlich sehr besorgt. Eine andere Sache, die ich ganz direkt erlebt habe: Ich habe mir im letzten Jahr ein Auto gekauft, was nicht amerikanisch ist, was aus dem asiatischen Markt kommt, und werde jetzt von dem Autohändler angeschrieben, weil man davon ausgeht, dass ich dieses Jahr wieder ein neues Auto kaufe. Das macht man ja jedes Jahr. Dass man selber noch nicht ganz weiß, wie man mit den Zöllen umgehen soll, dass man mit dem koreanischen Headquarter spricht und dass man in Verhandlungen ist, dass man nicht vorhat, die Zölle hundertprozentig an die Kunden weiterzugeben, man aber gar keine Garantien geben kann. Und ich habe von einem Freund gehört, der sich einen Porsche bestellt hat, der tatsächlich importiert werden muss und bestellt werden muss. Und da wurde wohl schon gesagt, dass die 25% Zoll auf deutsche Autos wohl weitergegeben werden sollen. Also das ist eine Unsicherheit, die hier herrscht. Aber das ist eben genau das, wo Trump sagt, haltet durch, da müssen wir jetzt durch. Es wird im Anschluss alles besser.
Aber wenn es um Trump geht, dann gibt es ja immer diesen berühmten Graben zwischen seinen echten Anhängern und seinen fanatischen Gegnern. Gibt es diesen Graben hier auch? Also sind alle Trump-Anhänger jetzt völlig der Meinung, er macht das richtig, oder bröckelt es auch bei seiner eigenen Fanbase?
Also seine eigene Fanbase, die hält tatsächlich noch relativ bedingungslos zu ihm, was mich auch überrascht, weil sie werden es ja auch spüren in der Tasche. Andererseits hatten wir hier Eierpreise von irgendwie $12 für ein Paket Eier, weil man uns erzählt hat, die Bird Flu, also die Vogelgrippe, würde alles dahin siechen lassen. Seltsam nur, dass die Preise für Hühnchen überhaupt nicht teurer wurden. Also wir sind hier in Amerika schon dran gewöhnt, dass uns alles Mögliche erzählt wird zu Preisen. Ob wir dem immer glauben können, wissen wir auch nicht. Die Trump-Base hält zu ihm. Und was man auch sagen muss, die ehemaligen Trump-Feinde sind ja zu einem nicht kleinen Teil bereits übergelaufen. Trump hat selbst gesagt, in meiner ersten Amtszeit wollte jeder mein Feind sein oder war jeder mein Feind. In meiner zweiten Amtszeit will jeder mein Freund sein. Das geht so weit, dass Bill Gates und Jeff Bezos und Mark Zuckerberg, dass die zu den Trump-Festen in Mar-a-Lago eingeladen sind und dort auch hingehen. Bill Maher, ein TV-Host, der deutlich auf der linken Seite verhaftet war, wurde jetzt eingeladen zum Dinner. Also das bröckelt hier in Amerika, dass man Trump für den absoluten Idioten hält. Es ist tatsächlich so, dass man sich hier einfach mal auf seine Seite schlägt, weil man merkt, der hat einen Plan. Er führt genau das aus, was er vor der Wahl angekündigt hat. Etwas, was wir in Europa ja vielleicht auch nicht mehr so kennen. Trump macht exakt 1:1 das, was er vor der Wahl gesagt hat, was er machen wird. Und im Grunde genommen empfindet man das in Amerika als etwas sehr Ehrliches und etwas sehr Gutes. Und man steht zu seiner Seite und sagt sich, okay, wir schauen, wie Trump uns da durchführt. Generell vertrauen wir ihm, dass er uns den richtigen Weg weisen wird.
Wenn diese Zollpolitik in den USA selbst gar nicht wirklich der Aufreger ist, gibt es andere Themen, die Donald Trump losgetreten hat und die im Inland jetzt für Gesprächsstoff sorgen.
Oh ja, also was hier sehr für Gesprächsstoff sorgt, ist gerade das Thema der illegalen Migration, die Trump ja sowas von eingedämmt hat. Also nachdem uns ja 4 Jahre in der Biden-Administration erzählt wurde, die Grenzen seien sicher und es würde gar nicht anders gehen, als dass am Tag zigtausende Illegale über die Grenze kommen, sind jetzt, glaube ich, im letzten Monat 900 gekommen. Trump hat hier ganz viel gemacht, um die Illegalen, die im Lande sind, wieder aus dem Land rauszubekommen. ICE, eine spezielle Einheit der Polizei, die sich darauf spezialisiert hat, Illegale aufzuspüren und zu deportieren, hat über 100.000 Illegale schon deportiert. In Europa war dann ein großer Skandal, dass dabei auch jemand war, der unrechtmäßig deportiert wurde. Das hat man hier zur Kenntnis genommen. Da wird auch bereits dran gearbeitet, das wieder rückabzuwickeln. Aber generell ist das ein Schritt, den die Amerikaner sehr begrüßen. Trumps neueste Aktion ist, dass er die außer Landes geschaffenen Illegalen, die hier bereits mit einer Social Security Number unterwegs waren, das heißt, sie haben hier legal gearbeitet, die haben hier legal auch Welfare, also Unterstützung bekommen, die hat er für tot erklären lassen in der Social Security. Das ist ein sehr interessanter Schritt. Warten wir mal ab, wie man damit umgeht. Das heißt, falls sie jemals wieder zurückkommen, kriegen die hier keinen Fuß an Boden. Das ist eine Sache, wo man im Social Security Office erstmal sehr erstaunt war, dass man das einfach so machen kann. Es wird sicherlich noch vor Gericht landen. Solche Sachen werden unternommen und man findet es gut, dass endlich etwas passiert, dass unter diesen ganzen Deportierten sehr viele Gangmembers dabei waren, sehr viele Kriminelle, die auch gerade die Viertel bedroht haben, in denen viele Migranten leben. Weil wir wissen ja alle, wenn Migranten in einem Viertel leben, dass dort dann auch gerne die Migranten hingehen, die kriminell sind. Und genau das schafft Trump gerade. Er sorgt dafür mehr Sicherheit. Auch gerade in den Latino-Vierteln, in den Vierteln von den Migranten. Und das nehmen die übrigens sehr positiv wahr.
Einige Rätsel gibt auch die Position von Elon Musk auf. Man hat erfahren, dass er in der Zollfrage nicht wirklich mit Trump übereinstimmt. Welche Rolle spielt er eigentlich noch in Bezug auf die Politik des Präsidenten?
Ich glaube, Elon und Trump sind nach wie vor ein sehr gutes Team. Und wenn in Europa gesagt wird, ja, die beiden haben sich überworfen und Trump schmeißt ihn Ende nächsten Monats raus, das war von Anfang an klar, dass Elons Vertrag nur bis Ende nächsten Monats gelten wird. Das hat nie jemand anders kolportiert. Und dass Elon sich mit Peter Navarro, sie sind so ein bisschen aneinander geraten, sagen wir es mal so. Elon hat Peter Navarro, der für die Zölle zum Beispiel zuständig ist in der Trump-Legislatur, hat ihn als dummen Idioten bezeichnet. Daraufhin hat Peter Navarro gesagt, Elon hätte keine Ahnung und sollte ihn mal machen lassen. Und die Sprecherin des Weißen Hauses hat das nur mit dem Kommentar versehen. Das sind halt beides Jungs. Jungs geraten aneinander. Und wir können noch sehen, wie super das hier funktioniert mit der Transparenz in der Regierung von Trump, dass die beiden diesen Krieg ausfeiten können und nicht alles unter den Teppich gekehrt wird, wie wir es aus der vorherigen Administration kennen.
Unsere USA-Korrespondentin Susanne Heger mit einer Einschätzung der aktuellen Politik von Donald Trump. Vielen Dank, Susanne.
Gerne.